Stellt euch mal einen Moment vor, oder stellt dir mal einen Moment vor, du bist ein Spitzensportler, vielleicht ein Olympionike, der jetzt da in Italien bei den Olympischen Spielen teilnimmt, oder ein Footballer, der heute sich jetzt vorbereitet auf den großen Super Bowl, der mit seinem Team da um die Trophäe spielt, und du sollst dich jetzt vorbereiten auf deinen Wettkampf. Geschlafen hast du gut, aufgestanden bist du auch. Jetzt ist die große Frage, was gibt's zu essen, bevor es losgeht? Isst du überhaupt was? Als Sportler. Naja, ich würde mal sagen, mit leerem Magen irgendwie sportlich sein ist immer schwierig, deshalb ist schon gut, wenn man was isst. Aber was denn? Was muss man in sich aufnehmen, bevor man abliefert? Bist du jemand, der sich so einen Döner reinzieht, bevor es losgeht? Vielleicht mit extra viel Scharf, in der Hoffnung, dass das viele Scharfe dich dann antreibt. Wer würde sich für einen Döner entscheiden? Ja, einer, zwei, einer. Okay, vielleicht was anderes. Bist du vielleicht eher einer, der bei McDonald's nochmal abbiegt und sich nochmal 5 Burger holt, dass eine gute Grundlage da ist?
Ist schon da.
Ja. Okay, 2 werden schon mehr. Wählst du eher italienische Pasta, weil die ein bisschen bekömmlicher ist und ja nicht so schwer im Magen liegt? Ah, jetzt sehen wir schon ein paar mehr. Wissen Sie auch jetzt richtig? Oder klopfst du dir eher so ein Ei in die Pfanne, Rührei, vielleicht ein bisschen Toast dazu, Brot, Müsli? Wer gehört eher so von der Fraktion? Ah, einige vor dem Wettkampf. Das wäre übrigens die Variante, die Skifahrerin Wendy Holdener immer zu sich nimmt, bevor sie in ihre Wettbewerbe startet. Das habe ich irgendwo gelesen. Die ist ja heute noch nicht dran, weil sie nicht Abfahrt fährt, aber demnächst muss sie auch mal ran. Und dann isst sie vor ihrem Wettkampf immer so ein Frühstück, weil sie sagt, das ist eine gute Grundlage, bevor es dann auf die Strecke geht. Und kurz vor dem Wettkampf gibt es dann noch eine Cola oder irgendwas mit viel Koffein, das einen nur ein bisschen pusht und dann ist sie parat. Ihr Landsmann, der seit gestern abgelöste Olympiasieger in der Abfahrt, Beat Feuz, der hat's anders gemacht. Dem hat man auch solche Dinge empfohlen, aber der hat, von dem habe ich gelesen, dass er vor seinen Wettkämpfen immer heimlich einen Käsefondue gegessen hat, weil ihm das so gut schmeckt. Allerdings heimlich, weil das war natürlich nicht von seinen Ernährungsberatern so vorgesehen. Er hat dann offensichtlich im Wachsraum, wo man die Ski präpariert, da immer heimlich oder öfters mal heimlich irgendwie, wie auch immer das gemacht hat, ein Käsefondue zubereitet und ist dann mit Käse im Bauch den Berg runtergefahren. Naja, gewonnen hat er immerhin trotzdem, gell? Also ganz schlecht kann es nicht gewesen sein. Wenn du jetzt ein Skifahrer wärst, der in Cortina heute an den Start geht, wie heute die Damen, die sind ja heute Nachmittag dran oder jetzt um die Mittagszeit, die bereiten sich jetzt wahrscheinlich gerade vor. Die könnten auch nochmal geschwind abbiegen in das Restaurant vom Chefkoch Federico Rovacchi. Der hat da direkt an der Piste sein Restaurant, hat auch eine extra Speisekarte für die Leute, die sich da gut vorbereiten auf sowas. Da gibt's dann unter anderem Delikatessen wie Schnecken in Artischocken-Trüffelsoße. Für wen wäre das was? Ah, einer. Okay, ist jetzt nicht so arg beliebt, ob das geeignet ist, bevor man sich in so einen Rennanzug reinzwängt und dann aus dem Starthaus stürzt, weiß ich auch nicht so genau. Eins habe ich noch gelesen von einem deutschen Eisschnellläufer, Hendrik Dombeck. Kannte ich jetzt nicht, aber wenn ihr im Eisschnelllauf firm seid, ist das euch vielleicht ein Begriff. Bei dem sagt man sich, der hat sich ein Ritual vorgenommen, dass er vor jedem Wettkampf, wenn es für ihn aufs Eis geht, dann isst er vorher auch noch ein Eis. Ja, also das macht er wohl seit Jahren. War bei den letzten Olympischen Spielen in China wohl ein bisschen schwieriger und so. Aber jetzt in Italien gibt's ja auf jeden Fall ein gutes Eis. Da kann er sich schon drauf freuen, bevor er dann Mittwoch loslegt und die 1500 Meter anstehen, kann er sich dann noch ein Eis reinziehen und es genießen. Aber die Frage ist ja, ob Genuss wirklich das ist, was ein Essen ausmachen muss, wenn man sich vorbereitet. Also mal angenommen, es gäbe was, das gar nicht so lecker schmeckt, aber dich halt gut vorbereitet. Irgendwas Ekliges halt. Würdest du das dann essen, um dich gut vorzubereiten auf deinen Run oder auf deine Leistung? Oder ist schon Geschmack auch wichtig? Ja, die meisten sagen, Geschmack ist schon auch nicht ganz zu verachten. Okay, man muss ja auch ein bisschen als Nichtsportler drauf achten, was man so isst, bevor man Leistung bringt. Also Kinder kriegen morgens ein Frühstück oder zumindest ein Festbrot mit in die Schule. Wenn man auf eine Wanderung geht, macht man sich auch Gedanken, dass man vorher gut gegessen hat, dass man, bevor man eben sich auf den Weg macht, genug gefestbrot hat. Ich persönlich bin Fan von Bananen. Das ist was super Gutes, wenn man eine Beerdigung hat und es nicht mehr reicht zum Kochen, dann eine Banane, dann ist man trotzdem gut vorbereitet und dann knurrt kein Magen und nix. Super, wunderbar. Oder morgens in die Schule nehme ich meistens auch eine Banane mit. Das ist super. Heute Morgen habe ich auch schon eine Banane gegessen. Also ich bin vorbereitet für diesen Gottesdienst. Das ist so ein bisschen mein Geheimtipp. Wir hören jetzt von einem, der auch was zu essen bekommt, bevor er losgeschickt wird. bevor er einen Auftrag bekommt. Und es ist kein Sportler mit Pasta oder Eis, es ist auch kein Pfarrer mit Banane, sondern es ist ein Prophet. Und dessen Ernährungsbotschafter oder sein Ernährungscoach ist Gott selbst. Gott sagt nämlich zu Hesekiel Folgendes. Du sollst ihnen meine Botschaft verkünden, ganz gleich, ob sie zuhören oder nicht. Denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Menschenkind, höre, was ich dir sage. Sei nicht widerspenstig wie dieses widerspenstige Volk. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Ich schaute auf und sah eine Hand, die sich mir entgegenstreckte. Sie hielt eine Schriftrolle. Er breitete sie vor mir aus und ich sah, dass sie auf beiden Seiten beschrieben war. Es standen Trauerlieder, Totenklagen und Drohworte darauf. Er sagte, Menschenkind, iss, was ich dir gebe. Iss diese Rolle. Und dann geh und sprich zum Volk der Israeliten. Ich öffnete den Mund und er gab mir die Rolle zu essen. Iss sie auf und fülle deinen Bauch mit dieser Rolle, die ich dir gebe, sagte er. Ich aß sie und sie schmeckte so süß wie Honig. Dann sagte er, Menschenkind, geh zum Volk der Israeliten und überbringe ihm meine Botschaft. Lecker, liebe Gemeinde. Dreimal sagt Gott, iss, was ich dir gebe. Bevor er ihn losschickt, seine Botschaft weiterzutragen, gibt er ihm erstmal was zu essen, so als Vorbereitung. Er hält ihm eine Schriftrolle hin. Bevor Hesekiel los muss und diese Drohworte übermitteln muss und diese Klageworte weitersagen muss, muss er sie erstmal in sich aufnehmen. Und vielleicht ist das ein erster Punkt. Ich habe so drei Gedanken, die man vielleicht aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Und der erste ist das, eine doppelt beschriebene Schriftrolle erstmal aufnehmen, dann weitergegeben. Guten Appetit, Hesekiel. Das Essen hier ist ja eine Vorbereitung auf das, was danach kommt. Also bevor Gott den Hesekiel losschickt zum Volk Israel, bevor er das alles sagen muss und diese harten Worte weitergeben muss, die das widerspenstige Volk gar nicht hören will, vorher bekommt er sie präsentiert auf dieser Schriftrolle. Er muss sie nicht nur lesen, diese Worte, er muss sie sich nicht mal nur einprägen, wie es ein Schauspieler machen würde, der einen Text liest vor seinem Auftritt, oder wie es ein Schüler macht, der seine Aufschriebe nochmal durchgeht vor der Klassenarbeit oder vor der Prüfung. Er muss sie wirklich in sich aufnehmen, diese Worte. Bevor er sie verkündigen kann, muss er sie in sich selber aufnehmen, selber schlucken, was er da zu sagen hat. Das, woran Israel auch schwer zu kauen haben wird, muss er erstmal selber zerkauen. Als Prophet ist Hesekiel nicht einer, der nur hingeht und von außen kritisiert, was das Volk Israel alles falsch macht, als hätte er selber damit gar nichts zu tun. Er soll selber erstmal diese Botschaft verinnerlichen. Ist ein bisschen verrückt, diese Geschichte. Aber liebe Gemeinde, vielleicht können wir da draus mitnehmen, dass wir auch für uns das ein bisschen so hören. Wir sind ja auch von Gott gesandt, das weiterzugeben, was wir glauben. Das gehört zum Glauben dazu, dass wir das weitertragen und weiter in die Welt sprechen sollen, was Gott uns mitgibt. Nicht nur der Pfarrer hat diese Aufgabe, das haben wir alle als Christen, diese Aufgabe. Und wenn wir heute manchmal überlegen, was wir denn der Welt als Christen zu sagen haben, dann sind es durchaus auch Botschaften, die nicht ganz bekömmlich sind oder manchmal zumindest nicht wie eine Leckerei daherkommen, die vielleicht nicht nur genüsslich sind, sondern manchmal auch ein bisschen quer zu dem liegen, was man sonst so in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft so denkt oder was so der Common Sense ist. Da was zu sagen, ist manchmal gar nicht so einfach. Also ein christliches Zeugnis zu geben, kostet manchmal richtig Überwindung. Vielleicht hilft uns diese Geschichte vom Hesekiel, dass wir nicht der Versuchung verfallen, dass wir uns als Kritiker der Welt gegenüberstellen. Also dass wir meinen, naja, bei uns ist alles gut, bei euch ist gar nichts gut. Das ist nämlich so ein bisschen eine Gefahr, wenn es darum geht, dass wir als Christen eine Botschaft in die Welt geben, dann kann es ganz schnell dazu führen, dass man denkt, naja, uns betrifft's ja nicht. Ja, bei den anderen sehen wir schön, was da alles schief läuft, wo man sich schuldig macht, was da alles nicht in Ordnung ist. Aber uns selber nehmen wir da mal schön raus. Vielleicht tut's uns ganz gut, wenn wir wieder Hesekiel mal diese Botschaft, die wir für die Welt haben, auch selber verinnerlichen erstmal. Es ist zum Beispiel harte Kost, wenn wir sehen, wie Gott für immer mehr Menschen scheinbar keine Rolle mehr spielt. Da nag ich zum Beispiel schwer dran, muss ich sagen. Es tut mir ein bisschen weh, das steckt mir so ein bisschen wie im Hals. Ja, dafür würde ich gern kritisieren und würde gern hingehen und sagen, es ist doch wichtig. Ja, warum ist es euch So, warum tut er so, als wäre das nicht relevant? Es ist doch entscheidend, ja? Als Christ ist mir das total wichtig. Das ist doch das, was ich weitergeben will. Es gibt mir Sinn im Leben, es gibt mir Hoffnung, alles das. Aber vielleicht ist es gut, wenn ich das erstmal für mich selber kaue und mich erstmal frage, warum ist es überhaupt so, dass manche Menschen das gar nicht für wichtig erachten? Was steckt denn da vielleicht dahinter? Steckt da eine Verletzung dahinter? Irgendjemand, vielleicht auch ich selber oder wir in der Kirche, dass wir irgendwelche Dinge gesagt haben, die nicht gut waren oder gemacht haben, die nicht gut waren? Oder stecken da Erwartungen dahinter, die nicht erfüllt worden sind? Vielleicht auch Erwartungen an Gott? Stecken da vielleicht Prioritäten dahinter, dass andere Dinge wichtiger sind und dass man denkt, naja, das mit Gott, das kommt dann irgendwann mal oder vielleicht, wenn andere Sachen unwichtiger werden? Oder ist vielleicht bei dem anderen so, dass er es gar nicht kennengelernt hat, weil er nicht das Glück gehabt hat, eine Erziehung zu haben, wo man ihm beigebracht hat, wie wertvoll Glaube sein kann. Könnte ja alles sein. Vielleicht kauen wir so schon mal ein bisschen vorab, bevor man etwas sagt. Es kann manchmal helfen, dass Kritik nicht vorschnell zur Empörung wird oder zur Abgrenzung wird und vor allem, dass sie nicht die Liebe aus dem Blick verliert, die Gott allen Menschen schenken will. Denn das ist ganz wichtig. Bei allem, was Gott in diese Welt sagt, auch bei seinem Mahnen, und sogar bei dem, wenn er zornig wird. In allem ist seine Liebe die Grundlage. Und das soll es doch eigentlich auch sein, wenn wir was weitergeben in unsere Welt. Schon allein deshalb ist es vielleicht gut, wenn wir das vorher mal verinnerlichen, was unsere Botschaft ist oder was du verinnerlichst, was deine Botschaft ist für die Menschen, die um dich sind. Manchmal ist es ja auch so, dass man selber erst mal merkt, an dem, was einen stört oder was einem aufstößt, was einem selber dann Botschaft wäre, die man weitergeben möchte. Ich finde es grundsätzlich auch wichtig, dass wir das tun, weil wenn wir Christen gar nichts sagen würden, wenn wir schweigen würden in den Themen, die unsere Gesellschaft so bewegt, dann wäre das kein guter Zeugendienst. Also wir sind schon auch gerufen, dass wir eine Position vertreten, auch in der heutigen Zeit, dass wir uns nicht um des Liebensfriedens willen zurückhalten und denken, naja, jetzt halten wir mal schön alles unterm Teppich und ecken nicht an. Ich glaube, unsere Berufung ist schon manchmal auch anzuecken mit dem, was wir glauben. Und wenn das aneckt, was wir glauben, dann dem nicht aus dem Weg zu gehen, auch wenn es manchmal schwer ist. Und ich weiß auch, dass es anstrengend sein kann, wenn man im Familienkreis eine andere Meinung hat als andere und vielleicht Themen diskutiert, wo man sich nicht so schnell einig wird. Das gibt's ja. Und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, dass man da trotzdem auch einen Standpunkt formuliert, der nicht ins Muster passt. Vielleicht auch nicht bei Freunden oder bei Arbeitskollegen. Oder ich verstehe auch, dass es manchmal schwer sein kann, wenn man Dinge anders macht als andere Familien in der Nachbarschaft oder im Kindergarten oder in der Schule. Es kann dann mal anstrengend sein, was zu sagen, eine Botschaft weiterzugeben. Auch wenn wir lange nicht vor den Herausforderungen stehen, wie es Christen in anderen Kulturen aushalten müssen. Also da gibt es manchmal noch viel größere Herausforderungen. Trotzdem, auch bei uns Glaubenszeuge zu sein, das kann manchmal gar nicht so einfach sein. Beim Hesekiel war es ganz gewiss nicht einfach, mit dieser Botschaft zum Volk Israel zu gehen, ja, diese Drohworte zu sagen, diese Warnungen zu sagen. Das hätte er vielleicht besser auch lieber für sich behalten, aber es war sein Auftrag. Und vielleicht ist der erste Impuls von dem Text heute, dass wir das erstmal verinnerlichen, erstmal kauen, schlucken, bevor wir es dann weitertragen, weil es uns davor bewahrt, dass wir Glaubenspositionen gegen andere einsetzen. Das passiert nämlich heute manchmal auch, dass man im Eifer, ein Zeuge sein zu wollen, eine Position gegen andere setzt, dass damit auch manchmal, ja, das ein bisschen wie ein Machtmittel hergenommen wird. Indem, wie man im Dorf über andere spricht zum Beispiel, zeigt sich das manchmal, oder indem, wie man, was man online so von sich gibt. Manchmal denke ich da heutzutage, es geht weniger um die Sache, sondern mehr um das, wie man sich selber ausdrückt und dass es mit Nachdruck geschieht und so weiter, dass man selber da sich auch darstellt. Vielleicht ist da gut, vorher mal zu kauen und mal zu überlegen, was ist eigentlich, mit was ich gesendet bin. Vielleicht auch Gott zu fragen, was ist eigentlich, was ich weiter sagen soll? Was gibst du mir an Botschaft auf? So wie der Hesekiel es auch erstmal kauen muss. Er kaut diese Schriftrolle, die Botschaft wird Teil von ihm selber. Und ich möchte mich das zumindest heute mal fragen, was ich mir aneigne, was ich mir zu eigen mache an Botschaft, bevor ich es weiter sage. Das ist womöglich nicht nur leicht Verdauliches, sondern auch Zähes, aber dann eben auch Ehrliches, was wir zu sagen haben. Und vielleicht merkt man es gerade da manchmal, wo die Botschaft nicht so einfach ist. Du kannst dich mal fragen, was dich stört an dem, was dich aufstößt. Ja, wenn es Dinge gibt, wo dich ärgern zum Beispiel von anderen oder wo du sagst, boah, das bringt mich ein bisschen auf die Palme. dann kau das doch mal und frag dich mal, was dich daran ärgert, was dich daran bewegt und was die Botschaft sein kann, die Gott damit hineingibt. Also so ein bisschen Essen als Vorbereitung, diese Schriftrolle vorbereiten, bevor er dann losgeschickt wird. Und dann kommt es aber mit dem Losgeschicktwerden, dann geht Hesekiel tatsächlich hin, dann muss er die Botschaft auch weitergeben. Vielleicht müssen wir uns auch daran erinnern, dass wir nicht nur kauen. Also es könnte ja auch sein, dass wir im Kauen ganz schön gut sind und dass wir uns Gedanken machen, was will Gott mir sagen, aber dass wir dabei hängen bleiben, dass es immer nur um Gott und mich geht und dass ich vor allem in meinem Glauben nur darauf schaue, naja, irgendwie will ich doch, dass es mir gut geht in meinem Glauben und ich gar nicht mehr dran denke, dass ich damit auch anderen was weiterzugeben habe. Vielleicht braucht man auch das, diesen zweiten Schritt wieder neu in den Blick nehmen, dass wir den Ruf hören, loszugehen, das Wort zu sagen. Das gehört auch zum Evangelium dazu. Und dazu braucht es manchmal gar keine große Rede. Manchmal reicht ein Lächeln im richtigen Moment, das kann ganz viel weitergeben. Oder eine Ermutigung oder ein Trostwort. Man kann so viel weitergeben, so viel Gutes tun. Wichtig ist nicht unbedingt, wie wir es tun. Das muss ich ja eh immer orientieren an der Situation und an dem Menschen, dem ich was weitergebe. Wichtig ist, dass wir es auch tun, dass wir das weitergeben, was Gott uns zum Kauen gegeben hat. Und da bin ich jetzt bei was Zweitem, was man vielleicht mitnehmen kann aus unserer Geschichte. Denn das, was der Hesekiel dazu kauen bekommt, ist ja wirklich harte Kost, die er davor gesetzt bekommt. Drohworte und Trauerklagen und alles das ist nicht sehr bekömmlich, was da auf dieser doppelseitig beschriebenen Papyrusrolle steht. Alles, was da aufgelistet ist, muss er da erstmal kauen. Und ich stelle mir vor, wenn er das essen muss, also abgesehen davon, dass wahrscheinlich Papyrus an sich schon nicht so super lecker schmeckt, aber auch noch mit solchen Worten beschrieben, also wir können ja mal sagen, welcher Gesichtsausdruck würde dazu passen, wenn der da jetzt reinbeißt? Macht mal einen Gesichtsausdruck, wie ihr denkt, wie der da reinbeißt. Ja, genau, ein paar sehe ich, ja, genau, so, ja, ein bisschen, genau. Ich stelle mir es auch so vor, dass es eher runterwürgen muss, was er da kriegt. Vielleicht so wie, angenommen, du magst nichts Bitteres und musst jetzt eine ganze Schüssel Rosenkohl essen. Mach mal das Gesicht. Ja, genau so. So stelle ich mir den Hesekiel vor, ja. Ganz, ganz eklig. Oder ich persönlich finde ja Ingwer verzichtbar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in so ein Ingwer reinbeißen muss, so ein Gesicht, ja. So stelle ich mir das vor beim Hesekiel, weil das ja wirklich nicht so ganz einfach ist, was er da gelesen hat, ja. Jetzt muss er in diesen, nicht sauren Apfel, aber in diese saure Botschaft beißen und muss die zu sich nehmen. Und dann ist das Erstaunliche, jetzt erzählt der Hesekiel aber, ich aß sie und sie schmeckte so süß wie Honig. Also überhaupt nicht bitter, überhaupt nicht eklig. Es erinnert ein bisschen an Medizin, wenn das so süß schmeckt. Man hat eigentlich gedacht, es schmeckt eklig, aber es schmeckt total süß. Und vielleicht ist es auch so ähnlich, dass diese Worte, die Gott da gibt, auch die Worte, die er seinem Volk Israel sagt, gerade die kritischen und drohenden Worte, dass die süß sein können, wenn man sich bewusst macht, dass es Worte sind, die zum Heil gegeben sind. Dass er durch diese Worte, auch durch die Drohungen, Heil schaffen will. Das macht diese Botschaft süßer. Oder vielleicht sage ich es noch ein bisschen allgemeiner. Ich bin überzeugt davon, dass wenn Gott in diese Welt hineinspricht, dann will er immer retten und heilen und befreien und zu sich zurückführen. Er will nicht quälen. Er will nicht irgendwie drohen und Menschen klein machen, sondern er will, wenn auch in dem, was er deutlich sagt, Heil schaffen. Es ist eine heilsame Botschaft, auch wenn es harte Worte sind. Es liest sich vielleicht bitter, aber es schmeckt süß. Ich wünsche uns diese Erfahrung, die der Hesekiel da macht. Vielleicht gerade im Blick auf das, wo wir denken, oje, oje, das ist jetzt aber bitter. Und vielleicht lesen wir manchmal auch die Bibel und denken, oje, oje, das, was ich da lese, das ist ganz schön hart. Das begreife ich gar nicht. Oder das zeigt mir ein Bild von Gott, das passt gar nicht zu diesem Gott, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Ja, das klingt ganz schön hart, das klingt unbarmherzig, das klingt manchmal auch ungnädig. Dann reinzubeißen und zu schmecken, das ist eine süße Botschaft, weil es eine heilsbringende Botschaft ist. Das wünsche ich uns. Ganz besonders bei den Stellen, die wir sonst immer meiden, vielleicht sogar meiden, weil wir merken, dass sie uns treffen oder weil sie uns entlarven. Es gibt manchmal in der Bibel auch Stellen, die stoßen uns deshalb irgendwie sauer auf oder sind bitter in unserem Magen, weil sie uns entlarven, weil sie uns sehr wohl zeigen, was auch irgendwie in uns nicht gut ist oder wo wir auch Fehler machen, wo wir schuldig werden. Das schmeckt ja erstmal, da ist ja erstmal nicht nur bekömmlich, aber es ist heilsam, das anzuschauen und nicht nur zu überblättern. Das wünsche ich uns, dass wir aus dieser Erkenntnis, dass Gott uns frei machen will, auch merken, wie süß Worte werden können, die wir eigentlich für bitter erachtet haben. Dass wir uns nicht wegdrehen, wo Gott auch uns gegenüber kritisch sein darf. Bitteres wird dort süß, wo wir die Liebe spüren, die Gott uns immer entgegenbringt in allem, was er uns sagt. Und deshalb dürfen wir auch nie vergessen, dass Gott die Liebe ist und dass er aus Liebe spricht. Sonst kann er manchmal auch herzlos und herrschend erscheinen. Aber wenn wir wissen, dass er liebend ist, dann macht uns das auch seine bitteren Worte letztlich süß. Also das ist mein Wunsch an euch, dass das Bittere süß wird. Und ein letztes, und das geht jetzt schon Richtung Abendmahl. Denn wenn wir gleich ans Abendmahl gehen, dann schmecken wir noch ein bisschen mehr. Wir haben es gerade vorhin gehört in der Schriftlesung. Janina hat es uns gelesen. Da hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Klingt ja auch erstmal komisch, dass Jesus sagt, ich bin das Brot. Und dann sagt er weiter, wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Also, dass das Protest auslöst, kann ich schon nachvollziehen, dass die Juden da sich darüber empören und sagen, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben, ist ja schon irgendwie erstmal verständlich. Es ist aber bei diesem Satz, wo Jesus sagt, ich bin das Brot, ganz ähnlich wie bei Hesekiel und der Schriftrolle mit den bitteren Worten. Jesus selber ist das Brot, in dem er alle Bitternis, alle Schuld, alles, was in unserem Leben so hart und so unbekömmlich ist, auf sich nimmt. Auch die Strafe, die wir verdient hätten, nimmt er auf sich. Das sind richtig harte Brocken. Das ganze Üble aus meinem Leben und das Eklige aus deinem Leben trägt er mit an sein Kreuz. Und ganz ehrlich, das ist ja nicht leicht, das anzuschauen, dass Jesus da am Kreuz hängt. Und es ist noch härter anzuschauen, wenn ich das Kreuz anschaue, mit dem Wissen, dass er da auch wegen mir hängt. Also, dass auch Dinge in meinem Leben gibt, die ihn dazu geführt haben, ans Kreuz zu gehen. Das ist nicht einfach anzuschauen. Und gleichzeitig ist es eine süße Botschaft, weil es eine Botschaft zum Heil für uns ist. Eine wichtige Botschaft. Und das in sich aufzunehmen, wo Jesus sich zum Brot macht, zum Brot des Lebens, das nicht nur zu sehen, das ist Glaube. Glaube heißt nämlich nie nur was zu lesen oder was zu verstehen oder was einzuordnen oder zu betrachten. Glaube heißt eigentlich immer, das, was uns gesagt ist, aufzunehmen, wirklich zu verinnerlichen, im eigenen Leben aufzunehmen. Das ist das Entscheidende, was den Glauben ausmacht. Und dem gilt dann auch die Verheißung, wenn Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, also wer diese Botschaft für sich aufnimmt, dass er für uns Fleisch und Blut gibt am Kreuz, der hat das ewige Leben. Ihn aufnehmen mit auch dieser Botschaft, nicht nur mit dem, was so fluffig daherkommt, auch das, was die harte Kruste ist, die man manchmal vielleicht gern liegen lassen würde. Das, wo uns Jesus auch entlarven darf, wo er uns konfrontieren darf, da wo er das aus unserem Leben herausholen darf, was nicht gut ist, um uns das abzunehmen, um uns heil zu machen, um uns eine Ewigkeit zu schenken. Das ist es, was wir in uns aufnehmen dürfen, in Christus. Und das dürfen wir tun, wenn wir Abendmahl feiern. Wir werden gleich eingeladen an den Tisch des Herrn, wo wir uns das bewusst machen. Christus sagt selber, ich bin Mein Leib ist dieses Brot und mein Blut soll im Wein schmackhaft sein. Wenn wir das aufnehmen, dann können wir das dieses Mal ja vielleicht so bewusst feiern, dass wir sagen, ja, ich nehme das jetzt, was Jesus mir zuspricht, auch für mich in mein Leben auf. Auch das, was für ihn bitter war, nehme ich so in mich auf und es darf in mir süß werden. Eine süße Heilsbotschaft. Vielleicht schmeckt der Wein dann auch noch gleich ein bisschen besser, wer weiß. So gestärkt sind wir dann jedenfalls auch bereit, unserer Berufung nachzukommen. Dann haben wir nämlich das, was wir brauchen, um dann auch weiterzugehen und das weiter zu sagen, weiter zu leben, was Gott uns für unsere Mitchristen und auch für unsere Welt aufgetragen hat. Vielleicht ist uns der Hesekiel mit seinem seltsamen Schriftrollenmenü viel näher, wenn wir Abendmahl feiern, als wir vielleicht gedacht hätten. Zumindest wird auch er aufgefordert und eingeladen, als Gott ihm dreimal sagt, ist es, was ich dir gebe, und ihm dann diese Schriftrolle reicht. Vielleicht können wir es heute auch mal uns so einladen lassen, dass Gott uns zuruft, ist es, was ich dir gebe, meinen Sohn, dem Brot des Lebens, der uns das ewige Leben schenken wird, ist es, nimm das auf und nimm es mit. Dann bist du vorbereitet für den Auftrag, den ich für dich habe. Amen.